Willkommen zum Tamawong-Podcast. Wir sind Andreas Kühne
und Felix Fechner.
Wir leiten die Tamawong-Schulen in Neustrelitz seit 1990
und in Rostock seit 2011. In unseren Schulen beschäftigen wir uns mit klassischem Kung-Fu als gesunde Lebensweise in der heutigen Zeit.
Dazu gehören chinesische Medizin, Selbstverteidigung, Qigong, Ernährungslehre, Heilkräuter, Meditation und Tuina.
In diesem Podcast möchten wir unsere Konzepte und Erfahrungen mit euch teilen
und euch hoffentlich inspirieren.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge vom Tamawong-Podcast.
Ja.
Hallo Felix.
Hi Andreas.
Heute sind wir mal hier in der Tamawong-Schule wieder. Mal nicht online, ist auch mal schön, ne?
Ja, das stimmt.
Und wir haben heute auch noch eine Prüfung abgenommen.
Stimmt, eben ne? Gerade.
Eben gerade für GESA.
Ja. Vierte Schülerstufe.
Vierte Schülerstufe. Und das ist, wer das nicht weiß, das sind ja schon eine ganz besondere Stufe. Wir haben ja nur fünf Stufen. Und die heißen ja mit Absicht Schülerstufen, weil man immer Schüler bleibt.
Und auch die klassische Meisterstufe. Jeder kennt ja irgendwie diesen schwarzen Gürtel. Das ist ja. So Meistergrad. Obwohl man, wenn man ja genau hinguckt, dann geht es ja meistens danach auch weiter. Ja, es gibt ja noch mehr Gürtel danach.
Richtig.
Damit verstehen die dann ja auch irgendwie, dass es man noch Schüler bleibt.
Richtig.
Und bei uns ist es halt in den Namen mit drin.
In dem Namen, ja, richtig. Und der im Grunde ist ja die vierte Schulstufe, um noch zur Erklärung, ist, wo man dann Kung-Fu-Lehrer ist.
Ne?
Da
ja.
Ist man dann, darf man Lehrer sein.
Weil man etwas so stabil in sich verankert hat und das dann aber auch nach außen bringen kann. Also genau. Wenn man das so sehr an sich trainiert und jetzt kann man das eben auch schon gut Menschen nahebringen, die sich dafür interessieren.
Ja.
Also das hat sie wirklich gut gemacht.
Glückwunsch, Gesa. Ja,
Glückwunsch, Gesa.
Wenn du das zuhörst hier.
Ja, okay. Wir haben auch ein anderes Thema noch.
Also genau.
Wir könnten auch darüber bestimmt noch länger sprechen. Soll ich mal sagen?
Ja, erzähl mal. Du hattest ja eins mitgebracht.
Genau, das kam aus einer Einzelstunde. Also vorrangig haben wir Gruppentrainings in Rostock, aber ab und zu haben wir auch Einzelstunden. Und da gab es ein spannendes Thema. Und zwar hatten wir, da trainiert jemand regelmäßig Personal Training. Also unter anderem eben auch bei mir. Also ich nicht mal alleine, sondern da gab es noch mehr. Dann Ernährung, top. Also wenn man da so die neuesten Erkenntnisse anguckt, dann ist diese Person gesund. Sie bewegt sich gut und sinnvoll. Sie isst gut und sinnvoll. Schläft gut und sinnvoll. Trackt das alles. Also die Person macht alles richtig. Und trotzdem wurde sie krank. Und zwar doll krank. Und die Frage, die damit einhergeht, boah, man macht doch schon alles richtig. Warum passiert mir denn dann trotzdem jetzt sowas?
Ja, genau. Genau, die Frage gibt es ja viel. Ne? Dass man fragt, oh, ich mache doch schon alles richtig und gut. Was soll ich denn noch alles machen? So, und dann wäre ich trotzdem krank. Oder wir reden jetzt nicht von der Erkältung. Wir reden von schon irgendwie schwerer krank werden. Und, genau. Und das kann demotivierend wirken, ne? Weil man denkt, dann ist ja der ganze Aufwand nichts, dann hätte ich ja auch alles lassen können, dann hätte ich ein locker Leben machen können und wäre dann, ne, würde es mir genauso gehen, so ungefähr, denkt man. Habe ich auch schon erlebt, ich habe auch schon Leute gesehen, die dann auch alles hingeschmissen haben, was sie so an Gesundheitskram gemacht haben und dann völlig demotiviert waren. Aber wir können darüber mal ein bisschen diskutieren.
Noch kurz, ja, also auf jeden Fall freue ich mich drauf. Aber manchmal kommen dann auch so Sachen. Ja, es gibt ja auch Leute, die, gibt es ja Studien drüber, die essen jeden Tag McDonald's und denen geht es trotzdem gut.
Ja, ja.
Gute Blutwerte und. Also diese Vergeblichkeit manchmal im richtigen Handeln.
Na, da muss man eigentlich, da könnte man jetzt tierisch ausholen, müssen wir vielleicht ein bisschen machen. Da gibt es viele Ebenen zu, wenn ich mal einfach so einsteigen darf. Wir sagen ja immer, der Mensch ist keine Maschine, ne?
Ja.
Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte hier nochmal. Wir sind keine Maschine. Wir können nicht einfach sagen, die richtigen Zutaten reinschmeißen, richtige Essen, richtige Bewegung machen und ordentlich tracken, die richtige Schlafzeit und dann kommt ein guter Kuchen raus. Aber dann ist man auf jeden Fall gesund. Das funktioniert halt nicht so. Und gleichzeitig auch umgekehrt, wenn ich sage, Mensch, der isst ja zum Beispiel jetzt nur irgendwelche, wir wollen ja keine Schleichwerbung machen, aber der isst jetzt nur irgendwelche komischen Burger oder so und ist dann trotzdem gesund, obwohl er sich so komische Sachen reinwirft. Das ist halt auch irgendwo logisch, weil es eben nicht so ist. Das erklärt auch nochmal den Punkt, dass ich keine Maschine bin und dann automatisch krank werden muss. So. Unterm Strich kommt es halt immer darauf an, was macht man daraus? Also was können wir als lebendiger Organismus, der wir nun mal sind, eben keine Maschine, was machen wir daraus? Was machen wir aus den Dingen. Ne? Und meine alte Lehrerin hier, die Dr. Chao, die hat ja damals diesen schönen Spruch geprägt. Glaube, ich habe das ja sogar schon mal gesagt. Ne? Die hatte ja ganz viele schwere Patienten von weltweit, auch mit schweren Erkrankungen. Und da waren auch viele Leute bei, die eben genau das gemacht haben, die so alles sich gut ernährt und total sich so wie so eine Art, ich sag mal, so eine Strenge unterzogen haben. Ne? Und die Dr. Chao, die hat das dann oft aufgelockert und hat gesagt, du musst mal jetzt einfach mal eine ordentliche Sahnecremetorte essen.
Ja.
Und da haben wir diesen Witz gehabt dann in unserer Lerngruppe, okay, Sahnecremetorte hilft gegen Krebs so ungefähr. Ne? Mhm. Natürlich war das nicht so gemeint, sondern das war aber in diesem Fall war der Punkt, dass sie sagen wollte, wenn du jetzt zu doll versuchst, gesund zu sein und zu doll angespannt bist dabei, dann wirst du genau dadurch krank, weil diese Anspannung eigentlich genau das, was du eigentlich willst, die gute Transformation, dann wieder mehr behindert. Also ich muss auch mal lernen, maßvoll meine Sahnecremetorte zu essen, damit ich emotional, also es geht aber nicht um die Sahnecremetorte physisch, es geht um die Emotionalität dahinter, es geht um die Beziehungsoffenheit, um die Beziehungsqualität, die ich damit stimuliere eigentlich.
An dem Punkt sind wir dann auch vorbeigekommen. Also es war so ein bisschen, es hat sich für mich so angefühlt, als ob wir gemeinsam das neue Arbeiten, sich zu erlauben, auch was Ungesundes zu essen. Mhm. Also einfach um genau diese Art von, wir wollen ja regulieren, aber regulieren geht ja in verschiedene Richtungen, hat ja verschiedene Achsen. Das heißt, Anspannung ist nicht richtig, aber auch dieses schlaffe Sein. Mhm. Nur gesund ist ja auch nur eindirektional. Mhm. Aber Leben funktioniert halt nicht so. Ja.
Ja, und deswegen, ich komme wieder zurück zu diesem Ding, dass wir keine Maschinen sind. Ne? Mhm. Wir sind halt keine Maschine, meine ich jetzt keine objektiven kybernetischen Systeme, die sozusagen in ihrer Anpassungsfähigkeit eigentlich sich nicht anpassen können, sondern die einfach statisch sind und die man dadurch auch beschicken müsste mit entsprechend statischen Beschickungskomponenten, damit sie dann ihren Prozess ablaufen lassen können. Das sind wir ja nicht, sondern wir sind ein Stoffwechselwesen, wir sind ein Wandelwesen. Ne? Wir sind dann gesund im Grunde. Wir haben ja diesen Spruch immer geprägt, wenn wir maßvoll, zeitgerecht und beziehungsrichtig in Transformationen bleiben. So, dann sind wir gesund. Also Gesundheit ist also kein Ziel im Sinne von Endziel, kein einstellbarer Zustand. Ne? Selbst wenn wir jetzt sagen würden, wir machen unser Zimmer perfekt, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, alles perfekt, und dann bleiben wir immer hier drin, dann würden wir dadurch krank werden, weil es zu statisch ist. Ne? Also wir brauchen Dynamik und diese Anpassungsfähigkeit selber ist selber dann auch das Gesunde daran. Es ist nicht nur eine Methode oder eine Fähigkeit, sondern das ist selber Ausdruck dieser Gesundheit auch.
Deswegen ist ja auch Essen nicht allein nicht wichtig, richtig für Gesundheit. Das heißt, die Person, die jetzt vorrangig Burger isst oder so, muss ja mehrere Achsen bedienen, viele Achsen bedienen, um diesen Zustand von ich fühle mich ja trotzdem gesund, ja irgendwie anders dann gelebt haben.
Ja.
Und da spielen noch Faktoren wie Konstitution mit rein. Aber worüber wir sprechen wollten, ist ja, wie viel Einfluss habe ich denn, wenn ich dann doch scheinbar, ich mache Kung Fu, ich mache Qigong, ich mache all diesen Kram, so lebe bewusst in meiner Beziehung, lebe bewusst in meinem Feng Shui von zu Hause, Räumlichkeiten. Und trotzdem passiert mir jetzt das.
Ja, da kommen wir gleich hin. Aber ich wollte noch mal schnell auf diesem Ernährungszahn kurz rumhacken. Nur mal für alle, ne, die das noch nicht gehört haben, dass wir immer sagen, wir sind eben zu sehr fixiert auf diese kybernetische Denkweise. Ne? Und ich will nochmal dieses Beispiel sagen, es kommt halt nicht darauf an, nur darauf an, ausschließlich darauf an, dass ich bestimmte Stofflichkeiten aufnehme, sondern am Ende kommt es darauf an, was ich daraus mache. Mhm. Und wenn ich das daraus mache, was ich brauche, ist immer okay. Die Frage ist nur, ob ich es hinkriege oder nicht. Ne? Mhm. Deswegen essen ja Menschen auch auf der ganzen Welt sehr unterschiedlich, weil die Bedingungen unterschiedlich sind und dadurch machen Menschen unter unterschiedlichen Bedingungen aus unterschiedlichen Dingen dann aber ähnliche Vitalzustände. Also nehmen wir mal an, so traditionelle Inuits in Grönland oder so essen Fisch und Fleisch und nie Gemüse und haben aber trotzdem keinen Vitaminmangel. Und Leute, welche in Südamerika, gibt es so einen Stamm und die essen nur so eine Frucht ihr ganzes Leben lang und haben auch keinen Mangel, weil die unter den Bedingungen, aus den Dingen wieder das herstellen, was nötig ist. Also diese Fixierung zu sehr zu denken, ich muss eben nur die richtigen Sachen reinpacken, dann klappt es, ist erstmal an sich erstmal nicht richtig. Damit muss ich mich erstmal entspannen.
Also passend zu meinem Kontext das Richtige tun im richtigen Maß zum richtigen Moment.
Genau.
Und das heißt, deswegen ist ja quasi nach dieser Herleitung, ist es zwangsläufig so, dass du unter deinem Kontext anders funktionieren musst und auch andere Entscheidungen triffst als ich. Und dann noch eben, gehen wir nach Alaska, gehen wir nach Grönland, gehen wir nach Argentinien oder sonst wo.
Ja, deswegen sagen wir immer so Entspannung mit dem Ernährungsgedanken, immer sagen wir immer, esst erstmal grob regional und saisonal, dann passt das schon erstmal. Mhm. Ja, das ist erstmal die wichtigste Sache, so grob. Aber diese Aussage, die du gesagt hast, dass Leute dann sagen, dass sie so verdrüsselig sind, komisches Wort, aber ich mache doch schon alles und jetzt werde ich krank, hat eben ganz viele Faktoren. Und ein Punkt, du hast es schon genannt, zum Beispiel Konstitution. Ne? Mhm. So, und was heißt Konstitution? Das heißt ja, den Begriff nehmen wir immer, wenn wir sagen, wir als Mensch sind ja, haben ja eine bestimmte Beziehung zur Umwelt, eine bestimmte Prozessgrundbeziehung, eine Grundstabilität. Das ist ja, was wir mit Konstitution meinen, also eine stabile Konstellation unserer Beziehungs zur Umwelt. Und diese sehr stabile nennen wir Konstitution, und die kann ja in sich natürlich auch mehr oder weniger harmonisch sein. Das wäre dann ja auch schon eine Sache, die dann, wo der eine sagt, Mann, du kannst ja alles mögliche essen, kriegst nie Bauchweh, ich brauche nur mal an einer nicht guten Nahrung gucken, dann kriege ich schon Bauchweh. Das sind natürlich unterschiedliche Konstitutionen. Das heißt aber nicht, dass eine gute Konstitution dann immer zu mehr Gesundheit führt. Mhm. Statistisch gesehen sogar oft zu weniger Gesundheit, weil man weniger leicht merkt, was einem langfristig nicht gut tut.
Ich erinnere mich noch an eine Ausbildung bei dir, hast du das Beispiel, ein bisschen anderer Kontext, aber du hast erzählt mit einem großen und einem kleinen Keller. Mhm. Dass wenn ich einen großen Keller habe und der ist gut gefüllt, dann komme ich relativ lange klar, auch wenn ich mal im Außen nicht, ne, dann kann ich immer was rausnehmen. Mhm. Wohingegen jemand, der einen kleinen Keller hat, nach kurzer Zeit merkt, oh, ist alle. Ich muss mich jetzt darum kümmern, dass da wieder was reinkommt. Mhm. Aber man könnte sagen, großer Keller ist besser als kleiner Keller.
Ja, genau.
So, und dann aber der mit seinem Keller am besten umgehen kann, der ist eigentlich dann der Gesundheitsgewinner vielleicht.
Und egal, wie groß und klein der Keller dann ist, sondern damit umgehen können. Wenn ich weiß, dass ich eine starke Konstitution habe irgendwo, muss ich da genauer hingucken, weil ich weiß, es zeigt mir nicht so leicht an, wenn ich eigentlich was falsch mache. Ne?
Ja.
Und der mit einer kleinen Konstitution irgendwo, der kriegt das angezeigt, der muss dann vielleicht eher sagen, ich muss dann eher schauen, dass ich vielleicht dann eine andere Sache, wo ich dann stark bin, dahin gucke oder bei der Sache dann auch darauf eingehe, was ich höre, was ich spüre. Also das ist, also Konstitution ist in den meisten Fällen weder gut und schlecht. Und es gibt natürlich auch sehr krasse Konstitutionen, darf man auch nicht vergessen. Es gibt auch sehr schwere angeborene Probleme, ne? Die würde ich jetzt nicht irgendwie schönreden. Das ist natürlich eine extreme Herausforderung, sowas. Aber das gibt es natürlich auch. Und ist aber auch nicht, dass dann jemand einfach nur irgendwie dadurch schlecht ist oder so, sondern das hat eben dann eigene Herausforderungen, die dann aber auch wieder zu Lebenswahrnehmung und Lebensglück führen können, die andere vielleicht mit einer gesünderen Konstitution in ihrem Leben nie wahrnehmen können. Also es kommt da wieder darauf an, was man mitmacht.
Total. Also ich meine, wir beide sind jetzt ja auch schon ein bisschen in der Welt auch rumgekommen. Und wir haben einfach beobachtet, bestimmt, und das hat jeder hat das schon mal gehört und jeder kann es nachfühlen, dass Leute, die in ärmlichen Verhältnissen sind, dass die oft einen glücklicheren Alltag haben, weil sie eine Art von Zufriedenheit auf das, was da ist, mitbringen. Also ich war jetzt in Afrika, ist ja schon eine Weile her, aber das ist für mich noch so ein typisches Ding, genau wie jetzt dieses Jahr in Indien, dass die Leute, die haben nicht viel zum Spielen. Nehme ich mal so, meine Tochter hat viel zu spielen.
Mhm.
Aber viel zu spielen ist nicht automatisch der Garant, dass es dem Kind besser geht.
Nein, eben.
So mit weniger besser klarkommen, das habe ich dann dort gesehen, die brauchten wenig und hatten viel, viel Spaß, viel Freude. Nicht, dass sie gesund und super glücklich über alles Mögliche sind, aber die Art und Weise, wie sie sich dort verhalten haben.
Und das ist eben das Lernen dabei. Ne? Also nicht einfach sozusagen Lernen ersticken durch Überkompensation mit Dingen, sondern die Qualität im Umgang mit dessen, was da ist, schulen. Dann werde ich unabhängiger von der quantitativen Menge. Ne? Das ist dann so ein Punkt. Und deswegen, wie gesagt, Konstitution ist natürlich ein Faktor. Ne? Aber man muss nicht automatisch denken, schlechte Konstitution ist schlecht und gute ist gut oder große ist gut und kleine ist schlecht. Also da muss man mit aufpassen.
Genau wie mit Geld.
Ja.
Also wenn ich jetzt irgendwie super viel Geld geerbt habe, habe irgendwie 20 Millionen auf dem Konto oder so, heißt das ja nicht, dass ich gesünder, erfüllter und glücklicher und zufriedener durch den Alltag laufe.
Nee, nicht sonst, glaube ich.
Ich habe andere Probleme dann.
Ja, genau. Richtig. Und nochmal zu dieser Grundfrage, wo wir gesagt haben, ich mache ja schon alles und bin trotzdem gesund. Ne? Bin trotzdem, geht's mir schlecht, weil ich sage, Einmal ist es komplex, das haben wir gerade gesagt, glaube ich. Es ist erstmal komplex. Es ist komplexer, als man denkt, weil es eben nicht nur diese drei Sachen sind, die man vielleicht auf dem Schirm hat, sondern eben neben Konstitution und ganz anderen unterschwelligen Beziehungsaspekten eine ganz andere Rolle spielt. Und wie gesagt, Gesundheit ist halt nicht die Anwesenheit bestimmter Komponenten, sondern Gesundheit ist die Transformationsfähigkeit in diesem Maß, Beziehungsrichtigkeit und Tempo. Und das ist eigentlich so das Ding nochmal dahinter. Und deswegen müssen wir auch Gesundheit anders verstehen nochmal. Ne? Und dann ist der Punkt, was man natürlich sofort sagen könnte, wenn jemand sagt, Mensch, ich ernähre mich gut und mache Training gut und so und bin trotzdem krank, könnte man sagen, naja, du weißt es ja nicht, wie es gegangen wäre, wenn es nicht gemacht hätte. Es kann sein, dass es noch schlechter gewesen wäre. Das weiß man ja auch nicht. Ne? Das kommt nochmal dazu. Das wollte ich nur mal kurz ausräumen, den Quergedanken.
Ja.
Aber ansonsten finde ich, wichtig generell, da können wir vielleicht mal ein bisschen nochmal ausleuchten. Wenn ich jetzt angenommen zu dir sagen würde, hey, mir tut die Schulter weh. Felix, hast du mal eine Idee? Und sagst du zu mir, mach doch mal die Propellerübung oder so. Mhm. Und dann sage ich, na, glaube ich mal dem Felix, weil der hat ja ein Diplom oder so. Und dann mache ich die Propellerübung 3 Wochen lang und die Schulter ist nicht besser. Und dann sage ich, so, Zeit vertan, Mühe vertan, hast mir schlechte Empfehlung gegeben, du Böser. Also ich mache ja schon alles und trotzdem nicht besser. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, nicht Verantwortung wegzuschieben in dem Moment. Mhm. Wir haben so einen schlauen Spruch. Ne? Wie heißt der, dieser Spruch? Die Krankheit anzunehmen ist der erste Schritt, sie loszuwerden.
Ganz genau.
Ne? Klingt immer so ein bisschen unlogisch, aber in unserem Konzept bedeutet das ja eigentlich nur, das heißt eben nicht, dass sie die Krankheit behalten will, das heißt das ja nicht, ne? Das heißt, dass nur sie annehmen heißt, den Zugang dazu zu haben. Also nicht mich abzukoppeln davon, nicht eine Trennung zu erzeugen und keinen Zugriff zu haben.
Ja. Ja,
also Krankheit annehmen, weil wir davon ausgehen, dass sowieso alles, was existiert, in Wandlung ist. Das ist ja unser Grundkonzept. Also es gibt nichts, was einfach nur objektiv ist aus sich selbst heraus. Das sagen wir immer wieder. Nichts existiert, was aus sich selbst heraus objektiv existiert, sondern alles existiert nur durch Beziehung. Und ist damit auch in Wandlung. Und wenn ich also etwas ablehne, vermindere ich im Grunde meinen Zugang. Mhm. Ich vermindere faktisch meinen Zugang.
Ich versuche gerade, also es kommen mir einfach gerade so Bilder, ich würde die einfach mal kurz rauslassen. Ich meine, wir machen ja auch Kung Fu. Das heißt, wir haben auch Kampftraining dabei.
Ja.
Und wenn ich jetzt, ich stelle mir das gerade so vor, ich bin auf dem Schulhof und möchte etwas, also ich lehne etwas ab. Und ich könnte mich einfach wegdrehen. Aber man könnte gucken, ist das Problem dann wirklich gelöst oder hat es sich nur verändert?
Mhm.
Ich könnte aber auch die Person einfach wegschieben, wegschubsen. Ist das Problem dadurch wirklich weg? Nee, es hat sich dann auch irgendwie hoch oder runter bewegt, keine Ahnung, es ist aber nicht wirklich regulatorisch gelöst.
Mhm.
Ich habe nämlich gerade so überlegt, es gibt doch diesen Spruch auch, wenn ich etwas verändern möchte, brauche ich erstmal einen Zugang dazu. Und das ist ja das, was wir mit Annahme meinen. Das heißt, wenn ich dich bewegen möchte, dann brauche ich eine Art von Brücke. Also das kann ich ja verbal machen, ich kann Pantomime machen oder so, oder ich könnte Kontakt aufbauen und dich dann bewegen.
Mhm.
Wenn dieses Bewegen aber wie ein Schubsen ist, dann ist das vielleicht zu stark, zu doll, weil ich vielleicht eine ablehnende Haltung dahinter habe. Du als mein Schulterproblem, geh bitte weg. Dann könnte es ja sein, wie im echten Leben, dann gibt es einen Rebound. Es kommt dann irgendwie wieder zurück, sei es da oder dann woanders. Das heißt, die Art von, ich brauche erstmal die Annahme, ich muss es quasi erstmal, ich brauche Kontakt. Ich muss zuhören. Es gibt ja im Taiji gibt es ja dieses Ting, dieses einfach, wo es darum geht, listen. Also höre zu, was du mitbekommst, ohne da jetzt sofort was mitzumachen. Hör erstmal zu. Und dann arbeitet man irgendwie.
Das ist ja zulassen, ne?
Ja,
dieses,
genau.
dieses Zuhören, ohne was mitzumachen, ist ja zulassen. Das machen wir zum Beispiel, wenn wir Pulsdiagnostik unterrichten, kannst du dich erinnern? Da haben wir doch mal gesagt, nicht als erstes, in der ersten Pulsstunde gleich versuchen, irgendwas zu interpretieren, sondern nur zuhören. Weißt du noch?
Ja.
Zuhören, nichts interpretieren, nur lernen, zuzuhören. Und nach den 100 Pulsen haben wir mal gesagt, dann kann ich vorsichtig anfangen, irgendwas zu interpretieren, aber nicht gleich am Anfang, ne? Das ist das.
Es gibt aus dem taktischen Bereich, weißt du, dass ich das manchmal mir gerne angebe, da gibt es das Oder-Prinzip. Und zwar OODA. Und das finde ich ganz cool. O heißt ja wie Observe. Mhm. Und dann das nächste O ist dann Orient, also einordnen. Mhm. D ist
Diagnose?
Nee, Act ist dann das, oder ist das, und das andere ist dann quasi Direct, glaube ich. Mhm. Fällt mir gleich wieder ein. Was ich aber spannend finde, ist, dass oftmals dieses Observe und Orient, also das Wahrnehmen und das Einordnen, dass das sofort eins ist. Mhm. Sondern, und da,
dass wir das machen, ja.
Und dass es so oft passiert. Genau. Und es wäre so clever, wenn man da eine Gap hat, eine Lücke.
Ja,
dass
natürlich.
Man erstmal überhaupt diesen Zugang schafft.
Ja.
Puls nimmt, mhm. Schulter nimmt.
Das ist ja, wir werden ja oft gefragt, wenn wir immer so sagen, wir wollen Selbstannahme fördern. Ne? Da mhm. kommt ja immer die Frage, ja, aber wie kriegt man denn das hin mit der Selbstannahme? Wie kann ich mich denn lernen, Selbstannahme? Und da ist genau das. Das sagen wir ja über Wahrnehmung.
Ja.
Wahrnehmung ist das Erste. Wenn ich nicht wahrnehme, dass ich zum Beispiel traurig bin oder in der Situation glücklich bin oder was auch immer, wenn ich das nicht wahrnehmen lerne, kann ich auch nichts annehmen. Also Wahrnehmung mhm. ist vor der Einordnung. Ne? Erstmal wahrnehmen, um dann eine gewisse Ehrlichkeit in meiner Wahrnehmung zu kultivieren, die dann zur Annahme führt. Ne? Das ist ja, das ist auch das, was du sagst gerade irgendwie. Sehr wichtig, ne? Diese Wahrnehmungsachse.
Ich muss so kurz noch weiterdenken. Es geht ja um die Einordnung. Also mhm. ich habe das wahrgenommen, ich habe es bewertet und dann muss ich eine Decision, also eine Entscheidung irgendwie treffen, bevor ich ins Handeln komme.
Ja, ja, genau. Okay, alles klar. Ja, gut, das ist wirklich wichtig mit dieser Achse Wahrnehmung und nicht gleich einordnen. Ja. Ne? Das ist also ganz entscheidend. Weil dann ist nämlich dann wird ja die Wahrnehmung im Grunde, indem sie gleich eingeordnet wird, wird sie ja in ihrer Universalität und in ihrer Größe sofort eingeengt.
Ja.
Ne? Das limitiert.
Und auch geprägt vielleicht durch Trends.
Ne? Ja.
Also wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie Rückenschmerzen und dann aber fünf Leute um mich herum sagen, ah, das ist bestimmt die und die Krankheit.
Ja.
Und dann denke ich sofort, ich kann das gar nicht selber wahrnehmen,
ja.
sondern es ist schon vorgelabelt, was es dann irgendwie ist. Und dann ändert sich auch mein Einfluss darauf.
Richtig, genau. Ne? Dann hast du das ist dann dieser Einflussschritt dann wieder, ne? Genau. Ja, und wenn wir das nochmal sagen hier mit der Frage, wo wir vorhin herkamen, mit dieser Verantwortung, auch mit dieser mit der Schulter, ne? Also dass wir wenn ich jetzt also eine Sache mache, wo ich mich nicht wohlfühle, dass ich dies annehme erstmal, was wir gesagt haben. Diese Annahme einer nicht guten Sache, eines Gefühls, egal was es ist, ist die Grundlage dafür, dass ich Zugang habe.
Mhm.
Und dadurch brauche ich noch nicht mal handeln. Ich sage es mal so kontrovers.
Mhm.
Alleine das Annehmen selber, weil es wandelt sich ja sowieso, haben wir gesagt.
Ja.
Aber ich kann eben durch das Ablehnen diese Natürlichkeit der Wandlung behindern.
Mhm.
Und durch die Annahme kann ich die Natürlichkeit der Wandlung eher zulassen. Und das ist noch bevor ich jetzt konkrete Handlungen mache. Das ist wie der Grundlagenteppich dafür.
Mhm.
Das ist wie so ein Rahmen, wie so ein Bedingungsrahmen, den ich damit schaffe. Und wenn ich in diesem Rahmen der Annahme, ja, und deswegen mache ich das Beispiel nochmal klarer. Wenn du zu mir dann sagst, mach mal diese Übung, Andreas, die könnte für dich gut sein. Und ich mache die jetzt ausschließlich, damit die Schulter besser wird, der Schmerz weg ist. Nur mhm. deswegen. Dadurch entsteht schon Ablehnung. Dadurch entsteht schon Abgrenzung, mhm. tatsächlich. Also ich müsste fast die Übung, in dem Moment, wenn ich sie sage, ich mache die jetzt, mhm. muss ich so viel Verantwortung übernehmen, dass ich sie nicht bei dir lasse und sage, na, ich probiere das mal. Aber wenn die nicht klappt, bist du schuld. Sondern ich nehme es auch das an, ich höre ja zu, leuchte mir das ein, ne?
Mhm.
Und dann mache ich die, probiere ich die. Und in dem Moment, wo ich sie selber mache, muss ich Verantwortung übernehmen. Und indem ich das tue, nehme ich die Übung an, als auch bis in meinen Zustand. Und da habe ich schon wieder Bedingungen geschaffen, dass Wandlung entstehen kann.
Aber kann es sein, dass dann einfach... Was bedeutet Gesundheit? Ich erinnere mich gerade an den Podcast, wir müssen eine neue Gesundheit schaffen, nicht versuchen, die alte wieder zu erhalten oder so. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte mehr gesund sein, ich möchte dieses Schulterproblem weg haben, keine Ahnung. Das sind also die normalen Fragen im Alltag, ne? Oder so Bedürfnisse vielleicht. Mhm. Dass es dazu gehört, dass wir... Ich glaube, jeder ist soweit klar, dass Gesundheit nicht die Abwesenheit von Krankheit ist. Also besonders die uns jetzt hier schon regelmäßig
folgen,
das haben wir schon ganz oft durchgekaut.
Mhm.
Aber wenn jetzt jemand sagt, ich habe Schulterprobleme, sag mir mal eine Übung, dann meint es ja, die machen, also für die meisten bedeutet das ja dann doch irgendwie Gesundheit, ja, indem Krankheit weg.
Richtig, aber wir wollen jetzt den Punkt machen, Wenn du mir jetzt diese Übung empfiehlst, ist Teil der Annahme der Erkrankung und damit Teil der mehr Zulassen der natürlichen Wandlung, ist, dass ich sage, ich übernehme eine gewisse Verantwortung für diese Übung, mach die jetzt. Und das Ziel der Übung darf dann nicht ausschließlich sein, dann wird die Schulterschmerzen weg sein, dann gehen die Schulterschmerzen weg, sondern das Ziel der Übung muss auch sein, dass hier und jetzt die Übung selber als ein Ziel im Prozess anzuerkennen. Ich sage das mal so deutlich. Also ich mache, und schau mal, pass mal auf, was ich gerade sage. Ich sage, ich habe Schulterprobleme.
Ja.
Und jetzt sagst du mir eine Übung, die ich mache, und damit tue ich ja was. Also ich, und damit sozusagen, damit integriere ich ja das Problem nicht in eine Statik, ich kann nichts mehr tun, sondern ich integriere das Problem plötzlich in ein ich lebe, ich handle, ich tue was. Und das selber ist schon gesundheitlich. Das hat schon einen Gesundheitsaspekt. Und ich sag mal, im schlimmsten Fall, wenn die Schulterschmerzen nicht weggehen würden, nehmen wir mal an, aber ich würde trotzdem damit lernen, umzugehen dadurch und dadurch wieder Lebensaktivitäten machen, habe ich auch wieder Gesundheit. Weil du hast gerade gesagt, ist ja nicht die Abwesenheit der Krankheit. Die Frage ist, wie viel Gesundheit ist da? Und deswegen sagen wir ja auch immer, Leben muss ich kultivieren, immer in dem Maße, wie es geht. Und nicht warten, bis es erst wieder ganz viel geht. Sondern genau in dem Maße muss ich das Pflänzchen nutzen, wie es da ist.
Leben heißt ja auch ganz platt irgendwie, mit dem auf eine besondere Art und Weise umgehen zu können, was halt da ist.
Genau.
Das heißt, solange ich Schulterschmerzen habe, dass ich dann nicht gesund bin, solange ich meine Schulter so merke,
dann beschränke ich mich ganz woanders ein und sehe mich als kranken Menschen.
Genau.
Und mache dann vielleicht, das erlebe ich auch oft, dass Leute sagen, nee, das mache ich erst dann, wenn ich wieder gesund bin oder so. Und dann sage ich zu den Leuten immer gern, mach es doch in dem Maße, wie es geht, jetzt.
Ja.
Mach es doch in dem Maße, wie es geht, jetzt.
Und das ist Ausdruck von Gesundheit und Lebendigkeit.
Genau. Und von Annahme der Situation. Und damit, die Leute denken immer dann schnell, ja, aber das ist doch nicht gut genug oder was auch immer. Aber indem ich das mache, mache ich viel mehr für die Wandlung dieser Stagnation, als wenn ich nur dagegen angehen würde. Und das ist so kraftvoll, dass man, glaube ich, kaum manchmal so schnell einschätzen kann, was man da hat an Möglichkeiten. Ne?
Also ist der Einfluss nicht nur in groben Handlungssachen, wie ich esse, ich schlafe, ich bewege mich, sondern ist dieser Einfluss, den wir ja haben, wir wollen jetzt ja gleich noch so ein bisschen den Spagat auch irgendwie aufmachen, aber den Einfluss, den ich habe, der beginnt quasi irgendwie auch eine Art von philosophischer Grundidee, wenn ich über mich und Gesundheit, / Krankheit nachdenke. Also da beginnt mein Einfluss schon. Weil das ist ja so, wenn ich mir nicht selbst eine Idee aufgebaut habe oder eine Selbsterkenntnis irgendwie habe, dann übernehme ich ja ganz gerne Dinge, die so da sind. Weil alle Leute unterhalten sich ja über Gesundheit, über Langlebigkeit, über Krankheit und was das ist. Und wenn ich mir nicht selbst eine Idee davon gemacht habe, dann einfach, um im Game zu bleiben, übernehme ich ja dann das, was vielleicht irgendwo in der Zeitung drin steht
oder so. Ja, du könntest ja jetzt zum Beispiel 98 Jahre leben von mir aus und bist die ganze Zeit ein unzufriedener Grumpelzwerg. Und ein anderer lebt vielleicht nur 60 Jahre und ist aber vielleicht zutiefst glücklich. Was ist denn jetzt besser? Also Gesundheit jetzt festzumachen an einer quantitativen Überlebenszeit ist ja jetzt auch nicht richtig. Also das ist sowieso mit Zeit so eine Sache. Ne? Also wir wollten gar nicht diese Kiste jetzt aufmachen, dass man, ich sage das trotzdem mal so grob, ich könnte ja auch 80 werden und faktisch eine geringere individuelle Lebenszeit zu haben, als jemand, der vielleicht mit 40 gestorben ist. Das klingt zwar völlig daneben, aber ich meine damit so, dass, weil Zeit relativ ist, und wenn ich sehr viel Routinen mache, könnte ich vielleicht 80 werden. Die Zeit geht aber sehr schnell und fühlt sich subjektiv an wie 40. Und jemand, der nur 40 wird, macht aber kaum Routinen, macht ständig neue Sachen und dadurch ist die Zeitwahrnehmung vielleicht wie 80. Also, ne, das wollte ich nur mal in den Raum geworfen haben. Das ist mit der Zeit ist so eine Sache, da darf man sich irgendwie nur auf irgendeine externe Konstantzeit verlassen. Sowas gibt es eher nicht, sondern es gibt eigentlich nur individuelle Subjektivzeiten und da hat
Bruce Lee, ne? Also ich meine, überleg mal, wie viel er in seinen paar 30 Jahren irgendwie gemacht hat.
Genau, und angestoßen hat für andere
bis
Menschen.
Jetzt, so bis jetzt, Leute, ja. Es werden jetzt immer noch Dokumentationen neu gedreht über ihn und seinen Einfluss.
Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Und ja, und wie gesagt, also, also das erstmal, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht einfach sagt, ich bin auf jeden Fall, habe ich länger überlebt mit irgendwas. Mhm. Also die Frage ist ja auch, was da an Gefühlen entsteht und was an Lebendigkeit da ist und nicht nur die reine Zeit. Deswegen muss man das differenzieren.
Also Einfluss beginnt bei meiner Sicht auf das, was ich verändern möchte.
Ja.
Also wenn es nun mal Gesundheit ist, ist es ein recht einfaches. Ne? Es könnte da genauso auf Finanzen, auf Erziehung, auf Beziehungen, auf Einrichtung der Wohnung, es könnte ja auf alles bezogen werden. Ne?
Ja, klar.
Aber überall die Punkte im Leben, wo ich mich frage, okay, wie viel Einfluss habe ich denn hier wirklich, der beginnt eventuell weit vor dem, was wir bisher dachten.
Mhm.
Oder? Könnte man das so?
Kann man total sagen, ja, finde ich auch, ja. Ja, na klar. Und vor allem, und auch der Einfluss ändert, beginnt früher und auch das, was wir an Ergebnis oder was wir für das Ergebnis dieses Einflusses halten, ist auch was völlig anderes.
Ja.
Das ist ja noch so ein krasser Punkt. Mhm. Weil wir fixieren uns ja und denken, der Einfluss, den ich habe, ist, dass dann die, bleiben wir bei den Schulterschmerzen, dass dann die Schulterschmerzen weg sind. Das ist der Gedanke, was mein Ziel ist für den Einfluss. Aber vielleicht ist der Einfluss ja ein ganz anderer. Vielleicht kommt ja raus, dass ich Schulterschmerzen immer noch habe, aber ich habe eine ganz andere Wertschätzung für Lebendigkeit und Bewegung und bewege mich dann auch, aber mit Schulterschmerzen, aber meine Bewusstheit, meine Zufriedenheit ist eine völlig andere. Was ist denn dann besser?
Ich denke gerade, also die großen Beispiele aus dem Kung-Fu-Universum oder Kampfkunst-Universum. Wenn ich mir Leute angucke, die das Judo, Aikido oder sonst was entwickelt haben, die könnten ja auch unzufrieden sein mit ihrer körperlichen Statur.
Ja.
Und wenn man dann aber überlegt, was
daraus geworden
Einfluss ist. Genau.
Ja.
Und daraus entsteht ein weltweit, also wenn ich an Karate oder Judo denke, das ist jetzt olympisch.
Da denkt man an Aikido, ne? Das wollte ich gerade raus. Die Geschichte ist ja, dass der Aikido-Begründer zu klein und zu schwächlich war und konnte nicht die anderen Kampfkünste lernen und anderen Leute auf die Nuss hauen ordentlich. Und hat dann aber das angenommen und hat daraus Aikido entwickelt, was sozusagen nicht zu einer Zurücknahme geführt hat. Dann mache ich halt gar nichts und werde immer gehauen, sondern er hat was entwickelt, ohne seine Konstitution zu verändern, sondern hat sie angenommen und hat ein passendes System entwickelt und hat dadurch bis ins hohe Alter schöne Sachen gemacht. Also das ist ja ein sehr schönes Beispiel.
Und die Geschichte, die sich alle Wing Chun-Menschen irgendwie auch erzählen, dass es dort eine Nonne gibt, die dann dort irgendwie diesen Stil entwickelt hat und damit solche Erfolge hat, dass wir mittlerweile so ein Riesen, also es ist so viele Leute wie, also viele von denen, die zu uns kommen und schon mal chinesische Kampfkunst vorgemacht haben, war meistens Wing Chun.
Ja, genau.
Aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber erstmal so, es kommt, der Einfluss beginnt früher,
richtig,
als wir denken, und das Ergebnis kommt früher, als wir denken, wenn wir offen dafür sind.
Und entscheidend ist halt, es gibt ja auch zum Beispiel dieses Argument, dass zum Beispiel viele Künstler Kunst geschaffen haben aus Frustration heraus, ne? Dass das Kunst auch ein Ventil ist, eine Frustration zu artikulieren. Es gibt aber Künstler, die machen Kunst aus Lebensbejahung heraus, ne? Also jetzt mal zwei Extreme mal so gesagt, ne? Und in unserem Fall jetzt, wir diskutieren ja darüber, wir wollen ja diese Lebensergreifung, diese Lebensbejahung dazu inspirieren. Und wenn ich jetzt also diese Schulterprobleme habe, könnte ich ja auch in dieser Frustration stecken bleiben und damit das immer nur noch leiden, also immer nur noch das sehen, was ich nicht kann, was nicht geht, was zu doll ist, immer nur noch daran mich orientiere. Machen wir so auch nicht. Ne? Du klagst ja auch nicht darüber, dass du deinen Kopf um 360 Grad drehen kannst. Machst du nicht, weil das keiner macht. Also du bist gar nicht in einem Vergleichsrahmen. Ne? Aber Schulterheben, wir sind halt gemacht zum Schulterbewegen, also stört das. Mhm. Und trotzdem ist es ja Teil, wir haben das Wort Einfluss genommen, aber wir haben aber auch eine Art lebensgestalterische Fähigkeit als Menschen halt. Wir können eben aber auch dann sozusagen uns konzentrieren auf das, was jetzt nicht geht, oder uns mehr konzentrieren auf das, was dann geht und vielleicht auch mehr geht. Und diese Bewegung ist ja dann offen irgendwie und kann dann wieder so ein eigenes Universum machen. Im besten Fall geht dann auch tatsächlich der Schmerz sogar ein bisschen weg, aber nicht, weil das Ziel war, sondern das Ziel war, die Wandlung freizumachen für den Weg selber. Also nochmal, nicht ich mache jetzt die Übung nur unter Vorbehalt. Und wenn die nicht klappt, bist du schuld, weil du hast mir die ja gesagt. Sondern ich muss selber sagen, die möchte ich probieren. Das probiere ich. Dafür übernehme ich jetzt selber die Verantwortung. Ich mache die auch so maßvoll, dass ich das auch spüre. Und dann, wenn die Schmerzen damit nicht weggehen, ja, ich sag mal, wenn ich die nur mache, damit die Schmerzen weggehen, dann habe ich damit schon wieder ein Problem erzeugt. Sondern ich müsste sie machen, weil es neben der Schmerzlinderung oder überhaupt muss mir diese Übung etwas anderes bringen für meine Lebensfähigkeit, als nur das Ziel, die Schmerzen wegzumachen. Wenn ich das hinkriege, dann habe ich diesen Rahmen.
Ich erinnere mich auch, dass wir schon mal darüber gesprochen haben, dass das, was ich mir später wünsche, dass ich das im richtigen Maße im Jetzt schon kultiviere.
Ja.
Das heißt, wenn ich mehr Gesundheit haben möchte, dann mache ich es richtig, wenn ich Propellerdrehung oder was auch immer mache und dann in dem Moment schon einen Zuwachs an Gesundheit, Freiheit, Lebendigkeit, Veränderbarkeit, Wandelbarkeit, wenn ich das in dem Maße dann schon spüre, so wie ich mir es im Großen vielleicht später vorstelle, dann öffne ich mich ja auch dem gegenüber schon.
Ja, genau. Es ist wirklich, ich weiß, wenn wir über sowas reden, das klingt immer manchmal so ein bisschen, oh ja, die kann man so leicht daher sagen. Ne? Aber ich glaube, wir haben alle schon auch unsere Sachen gehabt, wo wir nicht nur daher gesagt haben, so, wo wir auch wirklich selber auch Probleme hatten und auch uns durchgearbeitet haben. Und man muss es aber dann auch in Momenten, wo man sich wohlfühlt, inspirierend so sagen mal, damit man vielleicht auch Leute, die gerade nicht das selber so fühlen, vielleicht stimuliert bekommt, da wieder eine Bewegung zu erzeugen. Also das hat ja auch einen Sinn. Das ist ja nicht, wir sagen das ja nicht aus Angeberei oder wir sagen das ja aus, ich würde das sagen, aus ehrlicher Inspirationsbedarf und Stimulanzfreude und aus man möchte das auch Dinge auch weitergeben, die man, also nicht nur Erfahrungen, sondern auch, man will auch Erkenntnisse weitergeben irgendwie. Ne? Das ist ja, was das Leben eigentlich schön macht, Dinge zu teilen.
Und das ist das, wo wir uns selber ja, aber auch nach außen hin inspirieren wollen. Du hast vorhin gesagt, wir unterstützen eine lebensbejahende Haltung. Das heißt, wir unterstützen auch jegliche Form von, wie kann ich Einfluss auf das Fließen nehmen. Ne, guck mal, wir nehmen über Kräuter, nehmen wir auch Einfluss darauf. Wir nehmen über Akupunktur Einfluss, Akupressur, über Qigong, über Bücher, die wir lesen, über alles Mögliche, nehmen wir Einfluss darauf. Und dadurch ist das eben ein Teil dessen, wie wir fließen, den Fluss des Lebens ein Stück weit mit dirigieren.
Ja, den größten Einfluss haben wir immer durch die Annahme unserer selbst, unserer Position und Situation, in das uns mit in die Verantwortung nehmen für das, was wir doof finden. Sei es jetzt was im Außen oder sei es was im Innen, was die Schulter wehtut, wie gesagt. Aber mich mit in die Verantwortung nehmen, macht die größte mögliche Einflussnahme. Und mich selbst aus der Verantwortung rauszunehmen, zu sagen, Schuld ist nur XY, macht eine enorme Trennung, enorme Behinderung, eine enorme Entmachtung eigentlich, eine Selbstentmachtung.
Okay, also wir bemächtigen uns, also erstmal, wir haben Macht, Einfluss, wir können den Faktor dieses Einflusses etwas höher drehen, wenn wir uns selbst mit in die Situation bringen, uns in unserer Situation, in unseren Bedürfnissen, indem wir das wirklich mit sehen und annehmen.
Ja, und diese Macht, wir sagen ja mal gerne, wir sind nicht ohnmächtig, ne? Also wir sind nicht einfach Spielbälle des Universums, wir sind aber auch nicht Herr des Universums. Wir sind weder übermächtig noch ohnmächtig. Ich glaube, die maximale, wenn man das Wort Macht, mag ich hier nicht so sagen, aber ich sage es trotzdem mal, weil sie den Begriff jetzt rausgeschmissen haben, die maximale Macht, glaube ich, die man haben kann, glaube ich, ist die Macht der Augenhöhe.
Ja.
Also, und dadurch kann man das Schlechte nicht besiegen, man kann nicht das Gute überetablieren, aber man kann einen Art Status Quo mit verantworten und das heißt, dass es nicht stagniert. Also, dass das Schlechte nicht stagniert, dass das Gute nicht stagniert, dass es also im Fluss bleibt. Also das Dinge, ich glaube, das ist die höchste Einflussnahme, ist das Natürlichkeit von Wandlung zuzulassen.
Ist das vielleicht das Sparring, was wir als nicht Idealzustand, aber als sehr angenehm wahrnehmen für uns? Weil dann, ich kämpfe nicht gegen einen Boxer, ich kämpfe nicht gegen einen Holzmann oder so, sondern ich habe eine Person und wenn wir dort eine Form des Sparrings finden, wo jeder seine Art von Einfluss reinbringt auf Augenhöhe und sich und das organisch passt in einer Form. Das ist, glaube ich, die höchste Form von Einfluss, die wir haben können.
Ja.
Aber dadurch, dass wir das andere, das Außen, den anderen Partner nicht kontrollieren können, gibt es also auch eine Komponente, die wir nicht beeinflussen können.
Genau.
Das heißt,
keine Allmacht oder so.
Deswegen gehört bei unserem Sparring ja auch mit dazu, wir müssen sogar getroffen werden.
Mhm.
Also es geht ja nicht darum, dass wir beim Sparring nicht mehr getroffen werden.
Mhm.
Weil Sparring nicht der Straßenkampf ist, nicht der Kampf ums Überleben, sondern wie gut können wir unsere Stabilität halten und uns anpassen an das, was von außen kommt. Mit der Absicht, wir wollen wenig getroffen werden vielleicht. Mhm. Aber wenn wir getroffen werden, ist das nicht was Schlechtes.
Mhm.
Und das ist ja so eine Art Bild vielleicht von Einfluss.
Ja, dieser Begriff Sparring, den du jetzt sagst, für alle, die das nicht kennen, das ist ja unser Zweikampfübung.
Ja,
ne?
Ah ja.
Das ist unsere freie Zweikampfübung. Und du hast das gut gesagt, glaube ich, weil ich bin, du, das ist so eine schöne Übung, weil du bist ja dann doch noch stellvertretend sozusagen für das Universum, was ich nicht kontrollieren kann. Du machst irgendwas, was ich nicht vorausstellen kann. Aber trotzdem bist du nicht übermächtig über mich, weil ich ja mitreden kann. Ich habe ja auf Augenhöhe bin ich auch das Universum, nur aus einer anderen Perspektive.
Mhm.
Und deswegen kann ich das so schön üben, weil wenn ich mich hier unmächtig mache, dann ist doof, dann fühlt sich das komisch an. Wenn ich mich jetzt aber aufspiele, mächtig zu sein, will dich besiegen, erzeugt dadurch eigentlich wieder eine Trennung und ein Problem auch für mich. Mhm. Deswegen sagen wir doch immer, wir wollen so kämpfen, dass beide dadurch gewinnen. Ne?
Mhm.
Und das macht diese Augenhöhe, Akzeptanz und Öffnung. Und aber diese Übung, wer das mag, ne, ist halt schön, weil man, weil man so wach sein muss und sich in sehr kurzer Zeit sehr schnell anpassen muss und dadurch diese Art von sozusagen Selbstermächtigung erhalten kann und kultivieren kann. Ja.
Kann es sein, dass jede Art von Partnerübung, die wir hier so machen, also ich denke gerade an Qigong, da gibt es ja auch Partnerübungen.
Mhm.
Also Partnerübungen ist sehr leicht ersichtlich, dass es dort einen fremden Einfluss gibt.
Mhm.
So auch bei Tui Na, denke ich mir gerade, also an Massage.
Mhm.
Also mein Einfluss ist, ich kann das im richtigen Maße zulassen, was dort passiert.
Mhm.
Also es gibt immer etwas, was gegen mich drückt.
Mhm.
Menschlich gesehen leicht nachzuvollziehen, aber ja genauso alles andere auch. Ne? Ob das nun die Gravitation, ob das irgendwie Luftdruck, Feuchtigkeit, also all das, was wir scheinbar auch nicht so sehen, das drückt ja auch quasi gegen uns.
Mhm.
Und das ist eben der Sparringspartner.
Genau, und wo wir wieder aber am Ende wieder eine Beziehung herstellen dadurch. Ne? Also wir uns ja nicht dann nur aneinander sozusagen abdrücken voneinander, so, ne? In reiner Trennung, so, in Konkurrenz sozusagen, sondern in Beziehung. Das ist eigentlich der Trick dahinter.
Das passt nicht ganz bestimmt, aber ich würde es einfach mal gerne sagen, wir hatten ja unsere Sommercamps gerade und wir haben ein Spiel dort wirklich jeden Tag gespielt. Also so ein Kartenspiel.
Mhm.
So ähnlich wie Skat. Ist aber nicht Skat.
Mhm.
Konnte man irgendwie bis zu 6 Leuten spielen. Und da musste man seine Karten haben und musste sagen, wie viele Stiche ich bekomme mit diesen Karten.
Okay.
Und das mussten alle anderen aber auch machen. Und wir mussten gleichzeitig sagen, wie viele Stiche wir bekommen. Also es ist so viel Unbekanntes mit dabei. Und es blieben immer noch Restkarten übrig. Das heißt, du konntest auch nicht ausrechnen, wer welche Karten jetzt haben muss oder welche im Umlauf sind. Und das Spannende war in meiner Beobachtung, dass ich kann diese Runde nicht kontrollieren.
Okay,
meine besten Runden waren so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, ich spiele einfach mit dem Universum, also mit den Leuten zusammen. Und es wird irgendwie ein bisschen ergebnisoffen, aber auch ein bisschen Einfluss. Und das waren die Runden, wo es geklappt hat, haben sich auch am besten angefühlt. Nicht, weil ich das richtig hatte, sondern weil ich vorher schon gemerkt habe, eigentlich spielen wir zusammen.
Macht auch dann am meisten Freude, oder?
Ja, genau, genau.
Ja, okay.
Und das war
gutes,
so ein bisschen
gutes Beispiel, ja. Das ist ja sowieso so, wenn man beim Spiel das Gefühl hat, wir spielen miteinander als gegeneinander, ist natürlich dann schön, ja. Ja, das, also ne, in diesem Sinne gilt das ja auch für diese Schulterschmerzen oder diese Erkrankung. Das wäre also nicht, um noch mal auf Dr. Schau zurückzukommen, die hat ja auch immer gesagt, ich sollte nicht nur gegen die Krankheit arbeiten, sondern sozusagen für das, also nicht mal nur für die Gesundheit. Sie hat das ja sehr konkretisiert. Sie wollte ja immer wissen, sie hat ja immer gesagt, was willst du machen mit Gesundheit? Also für das, was ich machen will. Also wenn ich jetzt, was ich Fahrrad fahren soll, dann dafür. Wenn ich jetzt Buch lesen will, dann das. Also für was an Lebensinhalt will ich eigentlich arbeiten?
Und dann geht es, also es kann niemals nur um Gesundheit gehen.
Nee. Nicht
das
als, ist
eigentlich auch
als,
spannend, ne?
Ja, genau.
Das heißt, selbst wenn ich jetzt alles so richtig mache oder so, dann ist die Frage, wofür mache ich eigentlich alles?
Kann ich trotzdem der totale Frustbeutel sein?
Genau, wenn es nur um Gesundheit geht. Also darf es eigentlich nicht nur um Gesundheit gehen.
Auf keinen Fall.
Und wenn es nicht um Gesundheit geht, sondern Gesundheit wofür? Fahrradfahren. Wenn ich dann also Fahrrad fahre und das Ausdruck von Lebensfreude, von was auch immer ist, dann kann ich ja nicht nur krank sein. Dann mache ich ja schon etwas, was...
Genau. Und die Person, die jetzt zum Beispiel sagt, hey Felix, ich mache jetzt Übungen, was ich nehme, Kräuter und dies und das, und trotzdem geht es mir schlecht, dann ist aber eben nicht sozusagen, dann sind diese ganzen Handlungen, die er da macht, dann sind die zwar vielleicht dafür, dass das Kranke weggeht, aber es ist nicht genug dafür, was er eigentlich machen würde mit Gesundheit.
Ja.
Das fehlt dann. Also wir müssen vielleicht mehr noch in den Fokus nehmen, wenn wir also jemanden haben, der sagt, hey, ich will das weghaben, dass wir immer schauen, erstens Verantwortung übernehmen, nicht nur das unter Vorbehalt machen, zweitens, dass ich weiß, im Hier und Jetzt, was ist das, bedeutet das für mich im Hier und Jetzt als Ergebnisaspekt? Nicht nur, ich mache es nur, damit dann etwas besser wird, sondern ich mache es, was ist jetzt daran gut? Also wenn ich die Schulterprobleme mache, wegen der Schulterschmerzen, muss ich auch machen, was tun die Probleme jetzt mit mir für meine jetzt Lebensgesundheit? Was fühle ich dann daran? Was fühle ich an der Übung an Gesundheit, wenn ich sie tue? Das war ich klar rausgedrückt. Also welche Art von Lebensvitalität kann ich wahrnehmen, wenn ich diese Übung mache, die jetzt schon da ist? Damit kultiviere ich diesen Aspekt. Und nicht nur, ich übe diese Übung gegen die Erkrankung, sondern ich mache die Übung, fühle damit Gesundheit, fühle damit Lebensfähigkeit und was mache ich dann mit dieser jetzt dadurch gefühlten Vitalität? Und das relativiert dann auch das Erkrankte.
Also ein bisschen braucht es mehr Klarheit eigentlich, ne? Also Entzerrung. Also wenn wir so verzerrt sind mit dem, was wir wollen. Also das hast du vorhin bei Gesa in der Prüfung ja auch gemacht. Du hast, jeder von uns hat ja, also wir haben uns was angeschaut an Form, wir haben ein bisschen Zweikampf gemacht und wir haben aber auch Fragen noch gestellt. Das war so Teil dieser Prüfung. Und es geht ja auch bei dieser Frage, ohne jetzt zu sagen, was da jetzt für eine Antwort kam, aber was du wolltest diese Ebene dahinter verstehen. Also ganz blöd, bei uns gibt es ja immer diese Frage, warum machst du Kung Fu? Also auch war die hier mit dabei. Und jeder, der die bei einem Kind, ist es klar, dass da irgendetwas relativ sozial Verträgliches und Einfaches kommt. Aber je mehr man diese Stufen aufsteigt, desto mehr möchte man ja gucken, wie entzerrt hat man das für sich, wie klar ist man dort bei sich. Und ich glaube, bei Leuten, die gerade mit chronischen Sachen kommen oder mit großen Krankheiten, irgendwie sowas, da ist es wichtig, diese Art von Entzerrung auch mit vorzunehmen. Ja. Mit, ne? Also es ist ja nicht das alleinige Lösungsetwas. Aber wenn es darum geht, den Einflussbereich zu erhöhen, dann ist, glaube ich, diese Komponente echt wichtig.
Total. Also den Fokus legen, wenn wir es also wieder jemanden hätten und der sagt, guck mal, ich mache doch schon dies und das und das, mir geht es nicht besser, dann könnten wir also antworten, okay, dir geht es nicht besser, aber mit dem, wo es dir gut geht, mit der Kraft, die du hast, mit der Vitalität, die du hast, was machst du mit der authentisch genug? Inwieweit holst du dich da ab in deiner Wirklichkeit, nimmst dich an, was machst du damit? Und wenn dann rauskommt, dass diese Person vielleicht in einer Art Abwartehaltung steckt und sagt, ich will das erst machen, wenn es mir besser geht, muss da angesetzt werden. Ja. Und wenn derjenige da schon was macht, sagt, ich mache schon was, dann darf man das unterstützen. Und wir müssen die Verantwortung für die Maßnahmen, die derjenige macht, die er für gesund hält, man muss die Eigenverantwortung schulen. Weil solange ich das mache als, mache ich ja nur, damit ich gesund werde, übernehme ich nicht die Verantwortung. Und damit entfremde ich mich und entmachte mich schon wieder. Also ich kann die Dinge, die ich tue, wenn ich sage, ja, ich halte das für gesund, muss ich es irgendwie selber verantworten. Ich glaube, unser großes Problem ist, was wir teilweise haben heutzutage, ist, dass wir viele Maßnahmen machen, die wir nicht wirklich eigenverantworten und erhoffen uns aber dann ein bestimmtes Ergebnis, was wir noch nicht mal spezifisch emotional fixieren können. So eine Erfahrung, die ich jetzt aus meinen Unternehmensberatungen mitgenommen habe, als erstes erstmal schon mal, dass viele zum Beispiel Unternehmungen machen, also auch Projekte machen, Geld verdienen, das wieder investieren und sowas und dass Leute einen hohen Arbeitsaufwand treiben, ohne genau zu wissen, was sie eigentlich konkret ja, die wissen zwar, die wollen mal in Urlaub fahren und Essen kaufen und sowas machen und ins Kino gehen, aber es ist, die haben keine, das sind alles so Erholungssachen, im, so wie so ein Gegenpol, aber es gibt keine, nicht oft gibt es keine ganz klaren, konkreten Gründe, was ich mit dieser Lebenszeit, Lebenskraft eigentlich anfange. Und es entsteht oft ein Gefühl, wenn ich mir noch mehr Mühe gebe, noch mehr arbeite, noch mehr Umsatz mache oder gewinne, dann stellt sich vielleicht diese Antwort ein. Mhm. Und das ist mir aufgefallen. Und das ist im Großen wie im Kleinen.
Lieber haben als brauchen. Ne?
Ja, das ist aber irgendwie falsch.
Genau, also das, aber das,
ja, das steckt dahinter. Ne?
Ja.
Ja, genau. Und das steckt aber hinter so eine Art, so eine Hoffnung, dass wenn ich nur die richtige quantitative Menge von irgendwas habe, dann stellt sich der Sinn ein. Also ich dann, als wird dann eine Tür aufgehen, dann wird mir der Sinn offenbart. Ja, so wie nach, gib dir Mühe, Felix, lern schön, gib dir Mühe und dann kannst du auch glücklich werden. Du fragst dich immer, okay, was ist denn das, was soll das dann werden? Aber du kommst ja nie hin, weil du nie auf dem ganzen Weg das kultiviert hast, worum es eigentlich geht. Und das ist natürlich eine sozial-kulturelle Frage, die wir angehen können. Aber das steckt genauso in dieser Gesundheitsgeschichte. Und deswegen nochmal für alle, die jetzt die sagen, ich mache ja schon alles und mir geht es nicht besser, muss ich mir angucken, was mache ich mit dem, was ich an Gesundheit habe, und dann kann sich das erst drehen.
Ja. Das ist ein spannendes Feld. Ich erinnere mich gerade noch an einen Satz irgendwie, den ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie mal anders von meinen Eltern gehört habe oder so und dann aber irgendwie jetzt so da habe, so quasi als proaktive Frage: Was ist, wenn das Problem genau zur richtigen Zeit jetzt da ist? Mhm. Und dann ist ja die Frage, okay, wohin soll mich das dann, also die Arbeit mit und an dem Problem, mhm, wohin führt mich das denn? Mhm. Also was ist, wenn das jetzt genau der richtige Zeitpunkt für diese Art von etwas, mhm, auch ist? Und das, finde ich, macht es ein bisschen sinnvoller.
Ja, und dass es da ist, macht es eigentlich zu einem richtigen Zeitpunkt. Mhm. Also sonst wäre es, mhm, nicht da. Mhm. Das ist
die Einstellung dazu.
Ja, natürlich.
So, es ist, ganz oft kommt es ja eher so, nee, das ist super ungünstig.
Genau.
Ich möchte jetzt in Urlaub fahren und werde krank.
Ja, genau.
Ich möchte jetzt bei Arbeit mal richtig durchstarten, aber schon.
In Wirklichkeit ist aber die, also so eine leichte Erkrankung, so eine Erkältung, wenn man jetzt Urlaub fährt, ist die eigentlich genau korrekt. Also die ist genau richtig, deswegen ist sie ja da. Ne? Ja. Die Natürlichkeit also, lügt ja nicht, sondern die ist da, wie es dann gerade ist. Ne? Und uns möchten dann manchmal die Bedingungen dazu nicht gefallen, und das ist völlig logisch. Und es sind auch, erscheinen auch sehr unlogische Sachen natürlich. Ne? Also ich nur, dass wir jetzt nicht zu komisch klingen, für alle wollte ich nochmal sagen, wenn natürlich, nehmen wir mal an, zum Beispiel ein Kind ist 2 Jahre alt und hat irgendeine schwere Erkrankung. Wir wollen jetzt nicht sagen, dass jeder ist dann plötzlich verantwortlich dafür, was er hat. Ne? Darum geht es gar nicht.
Es geht auch um Schuld. Ne? Ich glaube, Schuld,
richtig,
und Verantwortung ist nicht, ja, das Gleiche,
genau,
an dem.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich ein Kind habe von 2 Jahren, was dann vielleicht irgendeine schwere Erkrankung hat, das ist es ja nicht, hat es auch nicht selber verantwortet. Das ist noch viel zu jung. Sondern, mhm, die Verantwortung liegt dann wieder in der Gesellschaft, viel größer, in Konstitutionen, in Erbgeschichten und so. Also nur muss man aufpassen, was wir hier sagen, dass wir nicht da uns jemand jetzt missversteht. Aber trotzdem gibt es natürlich auch da eine Komponente, und das können manchmal Kinder vielleicht sogar besser als Erwachsene, die dann da auch dem Leben trotzdem was abgewinnen. Und deswegen will ich nochmal diesen Punkt machen. Das klingt zwar gruselig vielleicht ein bisschen, aber es ist nicht die Zeit. Man ist nicht erfüllter mit mehr Zeit automatisch, sondern Erfüllung hat was mit, eigentlich mit Moment zu tun. Also, ne, und das, da ist die, wenn man jetzt sagt, Zeit ist unendlich, dann ist es eigentlich egal, ob man jetzt 10.000 Jahre da ist oder ein Jahr. Ne? Also, weil es am Ende gibt es auch nur Wandlung, und aus unserer Sicht, will ich das vielleicht noch einwerfen, ist ja das Konzept von absoluter Nichtshaftigkeit auch nicht da. Also mit anderen Worten, aus unserer Sicht sind wir nie absolut da und nie absolut nicht da, sondern, mhm, es gibt halt nur Wandlung. Das hat meiner Tochter mir das immer erklärt, als sie klein war. Meine Tochter das erste Mal, ich glaube, da war sie 4 oder so, da, mhm, hat sie das erste Mal dieses Konzept von Sterben irgendwie gehabt und war so ganz verstört, und haben uns echt das erste Mal darüber unterhalten, also kindsgerecht, mhm, habe ich was davon erzählt, dass ich denke, dass Dinge sich einfach wandeln und nicht und so weiter. Mhm. Aber der Punkt ist halt, den ich machen wollte, ich finde es viel logischer, dass Dinge sich wandeln, und es gibt, muss nur diesen Punkt verstehen, dass der Mensch natürlich nicht isoliert existiert, sondern in Beziehung zur Umwelt ist. Und dass aus jeder Perspektive heraus, wenn man sich selber stirbt, auch die Umwelt sich mitwandelt. Man darf nicht denken, dass irgendwie die objektive Welt geht, man geht so raus und kommt dann wieder rein oder sowas, ne? Mhm. Sowas missverstanden manchmal. Sondern auf dieser Ebene gibt es ja eine Augenhöhe. Also dieses karmische Denken meint eigentlich, dass auch die Umwelt Teil des Bewusstseins oder in Beziehung zum Bewusstsein steht und sich das mitändert. Ne? Aber das praktisch.
Und das sollten wir, aber Entschuldigung, aber da sind wir doch alle Zeugen von. Wir sind doch alle Zeugen davon, dass jemand, der mal gestorben ist, dass dann quasi die Person erstens nicht wirklich weg ist und dass der Einfluss darüber hinaus ist.
Ja, ja, klar. Also das kann man natürlich jetzt verflachen und denken, das ist so nur gemeint, aber es ist eben auch nochmal, genau, aber das reicht ja schon, ne? Das reicht ja schon, genau. Aber wer sich dafür interessiert, kann ich nur sagen, dieses daoistische oder karmische Prinzip finde ich sehr,
ja,
sehr einleuchtend, ist einleuchtender für mich als irgendwie absolutes Sein und gewechselt mit absolutem Nichtsein. Also es geht irgendwie technisch nicht. Und ich habe letztens einen lustigen Artikel gelesen, da hat ein Quantenmechaniker was geschrieben über Bewusstsein und der meinte, dass hat eigentlich was ganz Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, dass aus jeder individuellen Bewusstseinsperspektive geht das Bewusstsein immer in die Richtung, wo es überlebt. Mhm. Also mit anderen Worten, kann diesen Zustand einer absoluten Nichtseinhaftigkeit gibt es nicht, aus quantenmechanischer Sicht. Sondern es bewegt sich aus der Perspektive, ist immer in eine Richtung, wo es existiert, sagen wir mal so rum.
Ja.
Ich will nur mal die Kiste ganz kurz anklopfen.
Klopf mal bitte.
Es gibt dieses komische Experiment mit dem Spalt.
Doppelspalt-Experiment.
Mit dem Doppelspalt, mit dem Elektron und so.
Der Beobachtereffekt, ne?
Genau. Und da ist die neuesten Erkenntnisse dazu sind ja, dass eben dass sich dieses Elektron durch die Beziehung zum Beobachter ja einmal so und einmal so verhält. Mhm. Und da gibt es Theorien dazu, dass das aber nicht objektiv absolut funktioniert, sondern immer nur wieder in Beziehung zu dem Bewusstsein. Dass also das Elektron praktisch macht tatsächlich beides. Mhm. Nur in dem Bewusstseinswelt das und in dem anderen das. Und das spielt so ein bisschen darauf an, da geht mein Vorsteher ja sehr viel gerade und das, was ich sehr spannend finde, will jetzt nicht dazu tief reineiern, dass sich das sehr doll deckt mit diesen daoistischen Sachen, was Leute vor tausenden von Jahren irgendwie abstrahiert haben. Mhm. Und das wird jetzt so in der Physik, kommt man jetzt da drauf durch Rechnerei, Beobachtung, Experimenten. Also es ist krass faszinierend.
Aber ganz ehrlich, wenn wir quasi im Zeitraffer mal angucken, was jetzt durch Technologie und Forschung alles erschaffen wird, ist es nicht irgendwann, kommen wir nicht am Ende genau wieder bei der Natur an?
Ja, eben. Das ist genau der Punkt, ja.
Also, weil das ist ja auch der komplette Rahmen, in dem etwas existieren kann, der ja schon da sein muss.
Der ist schon da,
genau. Das heißt, wir bauen den Rahmen jetzt so weit aus, bis er sich eigentlich fast wieder deckt mit dem,
was vorher schon da ist.
Das
ist eigentlich faszinierend. Deswegen habe ich ja auch so eine urste Achtung vor so Menschen, egal wo herkommen und welcher Situation die sind und egal was für die vom Bildungsstand. Also Erkenntnis kann überall sein. Es kann jemand haben, der das ganze Leben nur Kühe gehütet hat. Der kann zu denselben Erkenntnissen kommen wie einer, der 5 Doktortitel hat und Quantenmechaniker geworden ist. Also das kann denselben Erkenntniseffekt haben. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt vielleicht.
Ich fand bei diesem Beobachtereffekt, finde ich irgendwie so schön, wenn man das im besten Fall mit eigenen Erfahrungen auch ein bisschen irgendwie nähren kann, dann habe ich also all das, was passiert, verändert sich dadurch auch ein Stück weit, indem ich es nur beobachte. Mhm. Und wenn wir etwas beobachten, die Schulter, die was auch immer, dann verändern wir es automatisch durch das Beobachten.
Und jetzt, wenn jetzt noch das Wort Beobachten ersetzt durch das Beobachtung ein in Beziehung gehen ist, dann wird klarer, warum sich das verändert. Dadurch breche ich die scheinbare Trennung auf und es durch die Beziehung werden Dinge wandlungsfähig. Also die Dinge sind ja dadurch wandlungsfähig, weil sie nicht absolut getrennt sind.
Genau.
Und weil es nichts existiert, was absolut getrennt ist, ist alles in Beziehung und dadurch ist es wandlungsfähig. Wir können aber diese Wandlungsfähigkeit vermindern, ne? Durch diese Ablehnung, glaube ich.
Ja.
Und ich glaube, diese Fähigkeit von Zulassen, ist einer der gesündesten, wenn wir das Wort erstmal noch rauskramen nochmal, der gesündesten Sachen, die wir machen können. Und zulassen heißt aber nicht, sich davon überrennen lassen, sondern zulassen heißt auch natürlich, in einen Dialog zu gehen, in eine Transformation gehen.
Ich glaube, offenen Dialog zu gehen. Ich glaube, das ist auch zulassen.
Und Augenhöhe.
Weil vielleicht sagen ja auch, genau, also das meine ich, ich bin offen wirklich dafür, aber weil viele zulassen vielleicht einfach so, ja, dann mach doch halt.
Genau.
So, das ist ja eine Ablehnung. Eine Ablehnung für mach doch halt, aber eigentlich nicht.
Ja, ich glaube, dass so Abschottung gegenüber, sei es jetzt gegenüber einer Krankheit oder gegenüber dem Schmerz oder so, oder eben auch gegenüber anderen Ideen oder anderen Menschen, ist immer dekonstruktiv destruktiv, genau. Und wir brauchen immer, gerade wenn uns Dinge missfallen, müssen wir einen Zugang dazu halten. Ja. Und um dann, dass auch unsere Gedanken oder vielleicht unsere Perspektive oder unsere Position in einen Schmelztiegel kommen kann, eine Transformation. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das braucht natürlich wieder Stabilität, das braucht Verhältnis, Augenhöhe und Selbstannahme sind wir dann wieder. Und
genau, also es braucht dann auch am Ende ein Stück weit Vertrauen. Mhm. Und Vertrauen baut sich ja durch selbstgemachte Erfahrungen auf.
Und wir haben ja über Vertrauen auch letztes Mal gesprochen und haben ja noch gesagt, das Bild mit der Brücke, weißt du noch, wo wir geredet haben, Vertrauen geht, wenn ich die andere Seite der Brücke mithalte, mitverantworte.
Ja. Und zwar am besten von beiden.
Ja, dann hau das hin.
Und nicht dann hat die Brücke eine Funktion und ist lebendig.
Genau. Ja, also können wir praktisch, also dieser Gedanke, was dein Schüler oder Schülerin gesagt hat, dieses Gefühl, oh, ich mache schon alles, bin trotzdem nicht gesund, muss man wirklich komplett anders auseinandernehmen. Ja. Ne? Wir müssen also gar nicht sagen, also da ist eigentlich ist die Erwartungshaltung dann schon leicht ungut, ne? Die Erwartungshaltung. Und wir müssen vielleicht dann erstens den Fokus wegnehmen von das, was dir missfällt, nur wegmachen. Mhm. Und diese Handlung, die du machst, die du für gesund hältst, nicht nur nehmen, um das wegzukriegen, sondern das muss eine andere Wirklichkeit haben von Beziehung in die Welt, in diese Lebendigkeit besitzen. Mhm. Dann entsteht Transformation und dann entsteht Wandlung. Und wir dürfen Gesundheit nicht messen an Nicht-Dasein von Leid, sondern wir müssen Gesundheit auch messen daran, was wir an Vitalität und Nutzen und Tun machen und so wie wir sind.
Ja. Mir hat dieses Sparringsbild auch sehr gut gefallen, im Sinne von Einfluss. Mhm. Und die höchste, das fand ich auch schön, das hast du gesagt, die höchste Form von Einfluss-Macht ist, wenn wir uns auf Augenhöhe erleben.
Okay.
Und damit schließt es mein Einfluss mit ein, aber nicht mit der Annahme, dass ich die Allmacht habe, richtig, nicht diesen absoluten Einfluss, sondern dass ich eben auf Augenhöhe das Gefühl habe, ich kann mit dem, was kommt, umgehen, und zwar passend zu meiner Situation.
Ja. Und es ist sogar so, wenn ich das noch ergänzen darf, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses mehr Macht nehmen würde, mehr Höhe als Augenhöhe, würde ich sogar sagen, fängt da schon wieder eine Disharmonie an. Mhm. Auch für alle. Mhm. Also es ist auch nicht besser, selbst wenn das ginge, wäre das nicht gut.
Merken wir auch bei Erziehung. Mhm. Zu viel Einfluss auf Erziehung ist auch nicht gesund, weder für uns als auch für das Kind.
Spannend, ne? Und um nochmal so einen ganz alten Zettel auszupacken, ich hatte mal so einen Vortrag in China miterlebt, da ging es um, das waren so buddhistische Denkweisen, aber es ähnelt sich ja teilweise auch zu unseren Sachen, also am Ende ist es ja immer die Frage der Aussage und nicht, wo das herkommt, ne? Und da war so eine schöne Geschichte, da hat einer so ein Tempelbild gehabt und da war dargestellt so Götter, dann der Mensch und dann darunter so Dämonen, ne? Und da hat er gesagt, hier geht es gar nicht darum, dass diese Menschen, die das gemacht haben, gedacht haben, es gibt Dämonen und Götter, sondern das ist symbolisch gemeint für die Menschhaftigkeit. Und er hat gesagt, die günstigste Position der Realität mit der Umwelt ist, er hat nicht Augenhöhe gesagt, er hat sowas Ähnliches gesagt, weiß nicht mehr genau was, aber er hat gesagt, das ist die Menschposition, diese Ebene. Die Götterposition ist zu dominant, disharmonisch. Ungünstig. Meinte aber, wir Menschen könnten diese Position einnehmen, indem wir dominant werden und damit aber scheinbar wie Götter rumrennen. Herrscher. Genau, Herrscher. Und dann aber das missbrauchen. Ja? Und das ist aber dann eine ungünstige Position, hat er gesagt, für karmisch, hat er erklärt die ganze Zeit. Und die Dämonenposition ist die Position, wo ich unter die Augenhöhe gehe. Ist auch keine coole Position, hat er gesagt, karmisch. Er hat gesagt, die Menschposition ist die karmisch beste Position. Und hat dann aber gesagt, dadurch wurde das missverstanden, auch in vielen Bereichen, die dann daraus das wörtlich genommen haben, gesagt haben, oh, Käfer ist eine blöde Position, ungefähr. Ne? Und darum ging es gar nicht. Das sind symbolische, hat er gesagt, das sind symbolische Bilder für Beziehungsniveau-Aspekt und gar nicht für Dämonen, Käfer und Götter. Ja. Fand ich total beeindruckend, hat mich damals, fand ich sehr spannend, hat mir nochmal ganz doll diese Art von Darstellung einen anderen Zugang zugemacht.
Ja, zu diesem Bild, ich glaube, wir sind langsam schon durch, ne? Aber das Bild habe ich jetzt in letzter Zeit auch wieder häufig gesehen. Da gab es auf der einen Seite den Buddha, so was steht auch bei uns im Studio rum. Mhm. Und auf der einen Seite ist es so eine Statue. Und auf der einen Seite ist Buddha und auf der anderen Seite so der Dämon. Mhm. Und da gibt es ja so verschiedenste Phrasen, auch im Shaolin-Kontext. Ja. Ne? So das Herz eines Buddhas, aber die Faust eines Dämons oder so. Aber das meint ja nicht das Destruktive im Außen.
Nein, auf keinen Fall.
Sondern dass die Menschposition das ausmacht, wenn es Extreme miteinander verbinden kann. Und zwar individuell sinnvoll.
Ja, genau. Schön.
Ja, das hätten wir noch weitermachen können, glaube ich.
Das ist ein spannendes Thema. Also danke nochmal, dass du das mitgebracht hast. Ja. Und vielleicht kannst du deinem Schüler dann auch jetzt noch vielleicht so einen kleinen Wort dazu sagen. Also ja, und auch wir uns selber, dass wir uns das gegenseitig vielleicht sagen können, wenn wir das verlieren. Das ist auch wichtig.
Ja. Das ist ein spannendes Thema. Ich hoffe, das hat für einige Anstöße geholfen.
Danke fürs Zuhören.
Ja.
Felix, danke, dass ihr was heute.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.